Bauerfein
und Kuttner.
So, ich meine, was sagt man nach der Sommerpause? Hallo!
Ich fühle, ja, hallo!
Hallo!
Liebe Schüler und Schülerinnen. Denn so fühlt sich's an. Den ganzen Tag habe ich das Gefühl, oh, heute ist wieder Schule.
Wirklich?
Ja, auf eine gute Art, so wie man als Kinder noch dachte, heute ist Schule. Nicht im Abitur, sondern so, ui. Aber auch noch, ich bin noch nicht ganz da. Es fühlt sich an wie erster Schultag nach den Sommerferien.
An Schule habe ich überhaupt nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Sondern?
Weiß ich gar nicht. Hauptsächlich habe ich mir Gedanken gemacht, wie kommt man am besten rein?
Ja.
Geht das mit so einem Hallo?
Ich habe das also vielleicht nicht, wenn man es nur hört, aber ich sehe dich ja dabei und deine Augen werden ganz klein und glücklich und lieb und du machst weite Arme und man will sich sofort in deine Arme schmeißen, werden dann nicht zwei Mikros zwischen uns.
Ist mir eh aufgefallen. Großes Problem an Podcasts ist, dass man nicht gesehen wird.
Mach nochmal.
Mitunter.
Mach nochmal.
Also, hallo.
Oh, ich möchte es beschreiben. Es ist sehr niedlich. Dein Körper geht vorne so ein bisschen wie ein Vögelchen nach vorne, aber auf eine zugewandte, liebevolle Art. Und deine Augen werden ganz klein und freundlich und dein Mund wird ganz rund und deine Arme machen so auseinander.
Genau, ich mache so eine genau.
Ja, ey, willkommen zurück, Katrin. Willkommen zurück, alle HörerInnen.
Willkommen zurück.
Ja, wir wurden fast schon ein bisschen belästigt mit, sag mal, wird's jetzt nicht langsam Zeit? Entschuldigung, wo ist denn der Podcast? Wir wollen ja keinen Druck machen, aber wir wurden vermisst. Soweit habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das eine Möglichkeit ist.
Mir schreiben die Leute ja nicht, deswegen war bei mir eigentlich alles wie immer recht ruhig.
Ach, mein Fehler. Ja, mir schreiben viele Leute. Also wir wurden vermisst und ich und du hast, glaube ich, auch gute Tipps bekommen über deine Sense. Da hatte ich nochmal.
Ja, ja, also ich habe ja vor langer Zeit haben wir das mal angesprochen, dass ich einen Garten gefunden habe und der Garten doch sehr zugewachsen war und ich deswegen dachte, ich würde den mal sensen, weil das in vielerlei Hinsicht gut ist. Zum einen für den Rasen, zum anderen für mich, weil ich mich in meditativen Zuständen quasi in Wiesen gesehen habe. Und durch diese monotone Bewegung einer Sense dachte, also besser runterkommen ist quasi in der Moderne dann mit so einfachen Mitteln wie einfach
also
nur eine Sense nicht möglich.
Toll.
Nicht
richtig
möglich.
Toll.
Dass der ganze Prozess, also ich war halt länger im Baumarkt, als ich dann mit der Sense im Garten stand.
Ja, ich erinnere mich, das hat mir gut gefallen.
Und ich habe ja dann am Ende geschafft, keinen Halm zu sensen, sondern die einfach nur so sehr ungeschickt umzuknicken, um dann frustriert wieder in den Baumarkt zu fahren und da nochmal sehr viel Zeit zu verbringen, die ganze Sache nochmal umzutauschen und so. Und dann haben mir aber ganz viele Leute ganz tolle Videos geschickt, weil wenn man das richtig geil kann sensen, ist es natürlich super. Also wirklich.
Das gilt ja für alle Sachen.
Ne? Ja, aber es ist videofähig. Es ist wirklich, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass man dann denkt, lass mal Leuten beim Sensen zugucken. Wie spannend kann es sein, denkt man vorher.
Wahrscheinlich.
Ja, und es ist wirklich, also so Leute, die so nebeneinander durchs Feld gehen und das so richtig, macht richtig Eindruck. Und Leute haben ja, es gibt wohl überall in Deutschland, das wusste ich auch nicht, Sensen. Kurse. Also man kann Sensen lernen, überall in Deutschland. Und das Lustigste fand ich tatsächlich, auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, das ist für Berliner lustig, hoffe ich. Ich hoffe, die Berliner finden es genauso, BerlinerInnen finden es genauso lustig wie wir. Aber es ist halt einfach der ehemalige Flughafen. Und da kann man auf so einer verbleibenden Rasenfläche neben der Landebahn, kann man jetzt offenbar Sensen lernen.
Ich finde es irgendwie niedlich. Ich wette, die benutzen einen nur als günstige Aufräumer.
Also ich war noch im Garten, als der Kurs war. Deswegen konnte ich nicht hin. Ich hatte keine Zeit, aber es interessiert mich brennend. Und deswegen,
wollen
ich werde
den zusammen machen?
Ich finde es schon eigentlich.
Ich meine es komplett ernst. Wir hatten ja schon vor Jahren mal überlegt, ob wir eine... Oder habe nur ich das überlegt? Ich glaube, wir sprachen mal darüber, über eine Sendung, wo wir Sachen zum ersten Mal machen, die man noch nie gemacht hat. Weil ich glaube, das schweißt einen wahnsinnig zusammen. Wir könnten anfangen mit einem Sensenkurs. Du und ich auf dem Tempelhofer Feld. Ich neige ja zu starken Verletzungen.
Oh Gott, ja, du hackst dir gleich den Fuß
ab. Ich weiß, aber
dann
ich kann noch ein Kettenhemd oder irgendwas anziehen. Ich würde mich dementsprechend ein bisschen kleiden. Also es ist nicht unrealistisch. Du wärst tatsächlich sowohl meine Freundin als auch mein erster Hilfe, First Responder quasi.
Ach du Scheiße.
Hast du trotzdem Bock? Ich würde es wirklich gern machen.
Voll. Du kannst ja in weitem Abstand von mir irgendwie erstmal sensen, damit dann irgendwie...
Also der Abstand wäre aber trotzdem, mir wäre wichtig, dass ich nah genug bin, als dass du relativ schnell mit deinem Gürtel mein Bein abbinden könntest.
Ich muss aber trotzdem nochmal so einen Ersten-Hilfe-Kurs machen und so, ne?
Man muss so viele Kurse machen, bis man andere Kurse machen kann.
Bis man überhaupt mal am Leben teilnehmen kann, machst du eigentlich echt nur Kurse. Vielleicht stirbt man, bevor man alle Kurse gemacht hat und quasi endlich ready for life gewesen wäre.
Hast du schon viele Kurse gemacht in deinem Leben?
Ich mache super viele Kurse die ganze Zeit, aber also ich mache auch nichts mehr vor allen Dingen, ohne dass ich mir vorher quasi erstmal Infos einhole. Das finde ich total krass. Wann ist das passiert, dass man denkt, nee, das kann ich nicht, da muss ich erstmal ein Buch lesen. Bei allem. Also am krassesten fand ich Aufräumen, wo man dachte, okay, das ganze Leben lang ist jemand hinter mir hergerannt und hat gesagt, Katrin, du musst aber auch mal aufräumen. Also so, was man so selbstverständlich immer machen sollte und ja auch dachte, dass man das immer macht. Und dann kam Marie Kondo und man dachte so, ein Buch lesen, ja, um aufzuräumen.
Wie schwer kann es schon sein?
Und stimmt halt wirklich. Ja. Also es gibt ja wirklich Dinge, die man total verbessern kann. Jetzt habe ich ein Buch bestellt, ist mir wahnsinnig unangenehm, aber ich sag's einfach trotzdem, es lag ja also jahrelang in meinem Einkaufskorb. Finish what you start. Und dass ich jetzt einfach ein Buch lese, wie ich Sachen beende, aber das Buch erst gar nicht bestellt kriege.
Und du musst es halt auch erstmal zu Ende lesen.
Und jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, musste ich so lachen. Und dann dachte ich so, aber ich mache halt auch nichts fertig, bevor ich nicht das Buch fertig gelesen habe, was wahrscheinlich ungefähr nie passieren wird. Und das ist doch irgendwie total verrückt an dieser Zeit. Früher habe ich zum Beispiel einfach handwerklich so, ja, da wollte ich mal ein Bild aufhängen, erstmal den Nagel reinhauen, erstmal mit der Bohrmaschine, erstmal große Löcher bohren, dann gucken, ob das klappt. Heute würde ich denken, oh, ich glaube, ich muss erstmal ein Video gucken, ich sollte ein Buch lesen, vielleicht lasse ich mich im Baumarkt beraten oder ich lasse doch jemanden kommen, der es macht. Ich merke, dass ich so eine Vorsicht dem Leben gegenüber entwickelt habe, weil man durch diese ganzen Kurse, die angeboten werden, das Gefühl hat, man muss erst bekurst werden, bevor man es machen kann. Finde ich. So geht's mir.
Also, ja, interessanter Punkt, den wir jetzt nicht ausführen werden, aber du weißt ja, dass ich mich gerade, pass auf, weil es sofort zu meinem riesen ADS-Thema führt, wofür wir mehr Ruhe brauchen. Ich bin ja gerade in der Diagnosephase, ich lasse mich jetzt in 4 Terminen einmal diagnostizieren, ob ich es habe oder nicht, und das ist ein ganz typisches ADS-Ding, also sowohl das Prokrastinieren von Sachen als auch, Achtung, Nägel reinhauen. Man neigt dazu, die Sachen, die fetzen, am Anfang zu machen. Und natürlich fetzt es, einen Nagel in die Wand zu hauen oder ein Loch zu bohren. Und danach hat man aber meistens schon keine Lust mehr. Man neigt also dazu, Sachen nicht mehr fertig zu führen. Das könnte das sein.
Aber wenn das jetzt am Ende dabei rauskommt, dass ich hier irgendwie ADS habe,
ich werde dich so hart testen in den nächsten Wochen. Ich werde so kleine Ankreuzteste mitbringen. Und immer so, Christoph musste gerade für mich einen ausfüllen. Das war traurig. Der fängt an mit meine Partnerin, Doppelpunkt. Und dann hast du einfach 2 DIN A4 Seiten zum Ankreuzen. Und rate, wo immer angekreuzt wird, nur auf der einen Seite. Nämlich links bei oft. Und das ist traurig. Und diesen Test möchte ich gern mit dir machen. Aber es ist insofern lustig, dass du es sagst, weil ich davon immer weiter wegkomme. Ich habe keinen Bock mehr, mir das erklären zu lassen, obwohl ich weiß, dass der Weg dahin dann länger dauert. Ich habe mir nämlich, du weißt ja, dass ich mir Ukulele selber beigebracht habe, ohne Musikverständnis. Ich weiß immer, kann keine Noten lesen und nichts. Und habe mir jetzt im Sommer beigebracht, Noten lesen zu können. Und es gibt garantiert ein 10-Minuten-Video, in dem alles erklärt würde und dann wüsste ich es. Aber das will ich nicht. Stattdessen male ich mir jetzt Noten an meine Tafel, vergleiche die und bring's mir alles selber bei. Und das ist sehr langwierig, weil ich ja überhaupt nichts kapiere, aber viel auf Logik basiert. Das ist befriedigend. Und ich denke jeden Tag, oh Sarah, jetzt liest die halt eine Seite dazu durch. So schwer ist es wahrscheinlich gar nicht. Und ich habe gerade richtig Bock, das alleine rauszufinden. Also ich bin das Gegenteil davon. Gleichzeitig habe ich aber auch Bock auf Wissen und Kurse. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, mit dir den einen oder anderen Kurs zu machen. Ich habe generell so Wissensdurst in den letzten Jahren, dass ich von allem wissen will auf einmal, wie es funktioniert.
Ja, also von mir aus können wir gerne Kurse machen. Wie gesagt, ich liebe Kurse.
Ja. Was ginge denn noch? Also Sense fände ich wirklich geil, weil ich habe ja auch Rasen. Und weil ich mich sehr gut sehe darin. Also ich würde mich auch dementsprechend kleiden übrigens. Ich würde da nicht mit Skinny Jeans. Ich würde gucken, ob ich so ein...
Vor allem, warum Skinny Jeans?
Naja, weil das jetzt meine erste Idee wäre, okay, ich ziehe Jeans an, man muss ja sensen und so. Aber warum nicht so ein wallendes weißes Kleid und so ein Kopftuch,
dass man sich so wie... Ich dachte, du kommst im Blaumann. Also, dass du so richtig das mitziehst.
Zeitgenössisch möchte ich mich kleiden.
Zeitgenössisch mit einem weißen Kleid, mit einer Sense?
Ja, was ist denn daran zeitgenössisch? Ich weiß nicht, irgendwas, was nach früher aussieht. Ein Blaumann sieht nicht nach früher aus.
Also, du meinst so Anfang 19.
Exakt, ich will aussehen wie, 1903. Leider haben wir noch keine elektrischen Geräte. Leider müssen wir alles mit der Hand machen.
Meinst du, da haben die so Kleider angehabt zum Senden?
Naja, das würde ich dann nochmal recherchieren. Aber Hauptsache, man sieht aus wie
damals,
als
es... Exakt. Auf dem Tempelhofer Feld.
Naja, da sieht doch jeder irgendwie
weird aus. Okay, ich habe mich eher, also meine erste Assoziation war Gummistiefel, so eine Latzhose, so eine blaue, also eigentlich so wie mein Opa ausgesehen hat. Der war Bauer und der hat in so einer Latzhose, in so einer blauen, so ein bisschen wie Peter Lustig, Löwenzahn Peter Lustig. So hat der quasi ausgesehen beim Sensen.
Aber dann hättest du eigentlich Sensengene haben müssen. In meiner Familie hat nie jemand gesenst.
Was denken, ja danke.
Naja, vielleicht wegen der Ländlichkeit. Ich bin in 800. Generation Berliner. Ich glaube,
aber
ich hab
alle in meiner Familie haben das tatsächlich gesagt. Also ich habe dann die von dieser Geschichte erzählt und also E-Core-Sensor. So, herzlichen Dank.
Aber von den Leuten willst du es dir nicht beibringen? Dann lieber auf dem Tempelhofer Feld?
Naja, also die Geschichte ging dann so weiter, dass alle auch in meinem Garten aufgetaucht sind und gesagt haben, gib mal her die Sense. Und die Versuche aber dann doch auch ähnlich kläglich endeten.
Oh Gott sei Dank,
wie, früher hätte ich das immer können. Also es scheint auch wie in allem zu sein, alleine das mal wissen ist offenbar, Sensen ist offenbar nicht wie Fahrradfahren oder vielleicht doch wie Fahrradfahren, ich weiß es nicht. Man muss auf jeden Fall wieder reinkommen oder man kann es vielleicht auch verlernen, weiß ich nicht.
Ich habe jetzt so Bock, Sensen zu lernen, du machst dir keine Vorstellung. Dabei habe ich gar keinen Ort, an dem ich sensen könnte, außer deinem Garten. Ja, aber da ist ja schon vom Rasenmäher gesenst.
Ja, aber du, wer weiß, du machst ja Survival-Training die ganze Zeit und wer weiß, ob nicht auch Sensen statt Rasenmähen wieder ein schwerer Trend wird. Insofern ist es ja nicht schlecht, vorbereitet zu sein auf alles, was kommt.
Also ich möchte es wirklich unbedingt machen. Du denkst, ich sage das nur aus Spaß, aber innerlich google ich schon die Termine.
Nee, ich habe Angst, dass du es wirklich machen willst.
Und dann möchtest du es nicht mit mir machen. Wir könnten uns dabei filmen. Ich würde sicher super niedlich aussehen.
Ich bin aber auch einfach, oder du machst es und schickst mir das Video. Ich merke...
Nein, ich muss ja gar nicht, andersrum. Ich wäre deine freundschaftliche Unterstützung bei etwas, was du lernen musst, Katrin.
Ich habe im Sommer aber schon auch gemerkt, durch die Sense und danach habe ich ja den Freischneider geholt und alles ist ja quasi gescheitert.
Entschuldigung, aber das klingt wie Freischwimmer, als hättest du ihn gemacht. Danach habe ich einen Freischneider gemacht, wie so ein Kurs.
Nein, nicht, am Freischneider bin ich nun gänzlich gescheitert. Also noch mehr als an der Sense und das habe ich auch nicht für möglich gehalten. Ich habe den Freischneider, das ist dieses Gerät, wo du quasi die überstehenden
unter einer
Hecke oder so, ne?
Der
Kantenschneider, genau. Den habe ich nicht mal zusammengebaut bekommen, weil das, lass uns nicht ins Detail gehen, ich will die Leute auch nicht langweilen. Jedenfalls habe ich da so gemerkt, ich habe vielleicht auch gar keine Lust, das alles zu machen. Ich möchte das, glaube ich, einfach auch nicht. Ich möchte irgendwie ich habe danach direkt angefangen, wilde Gärten zu googeln, wo man nicht mehr gießen muss, wo man nichts mehr machen muss in dem Sinne. Also ich sag mal, vielleicht noch 2 Quadratmeter irgendwie gemäht kriegen. Dinge, die man vielleicht auch noch mit der Bastelschere mit Zeit irgendwie erledigen kann. Das leuchtet mir total ein. Für alles andere bin ich auch schon wieder zu faul, glaube ich.
Ja?
Ja.
Ich mag das Grün dazu zu sehr, aber ich mag
auch... Es ist auch grün, wenn es wild ist.
Ja, das stimmt. Und so ein bisschen so ist mein Garten auch, nur der Rasen nicht. Da bin ich wirklich so ein bisschen... Da finde ich es cool, wenn der grün und abgeschnitten ist. Aber ansonsten, wild heißt ja auch nur, ich kümmere mich nicht. Das ist auch genau meine Form.
Genau.
Ja, du könntest auch im Schlimmsten, die Deutschen fangen ja gerade an, wieder so Steingärten zu machen und Steinmauern. Weißt du, kennst du diese?
Ich kenne diese Steinmauern.
Das ist so hart unattraktiv. Stell dir doch da einfach eine Betonplatte hin. Wie Leute dann, ne, das sind ja so Cages aus Zaun und da füllt man dann so Kloppersteine rein.
Voll modern jetzt, ne?
Ja, aber ist das nicht, dann brauchst du ja auch gar keinen Garten irgendwie.
Ja, aber das kann ich dir jetzt aus der meiner schwäbischen, also ich war im Sommer ja in Schwaben, ich bin jetzt wieder voll drin. Das hat man, weil da hast du kein Geschäft. Da hast du keine Arbeit, weil eine Hecke muss man schneiden, aber das ist quasi die nicht zu schneidende Hecke und das finden alle voll geil.
Ja, ich verstehe die Vorteile davon, aber sie überwiegen überhaupt nicht die eindeutigen ästhetischen und damit irgendwie auch emotionalen Nachteile. Man steht davor und hat das Gefühl, schade, schon wieder im Knast, obwohl ich gar nichts gemacht habe.
Und ich glaube ja, also ich bin ja so ein bisschen gerade so, die Apokalypse kommt, sie ist eigentlich schon da.
Ja.
Und in Schwaben ist es ja tatsächlich auch so, dass ungefähr jeden Abend die Wassermenge von 4 Autowäschen in diese Gärten kippt. Und die Gärten sehen toll aus. Ich sage es dir, dieses Kleinstadt-Idyll und diese deutsche Idee des Vorgartens, du, das ist wunderschön, liebe ich. Und ich saß einfach auf so einem verbrannten Stück Erde und fand es aber real, lass es mich so sagen. Also ich fand es irgendwie so, mein Garten sah aus wie der Rest der Welt, verbrannt.
Ja.
Und trotzdem sind da alle Nachbarn, weil das ist schlimm. Das ist richtig schlimm für die Leute, wenn du so inmitten dieser schönen Pracht an Grün und Pflanzen und Geranien und ich weiß nicht, was da alles vor
sieht
sich hinwächst.
Sieht man dich denn viel? Bist
man
du
sieht mich, ich habe auch die Hecke ist weg, nichts. Also ich sitze einfach in so einem verbrannten Stück und es gibt einen Baum.
Oh Mann.
Und dann kommen aber alle Nachbarn, aber nicht in diesem, nicht so wie du jetzt mit Mitleid, sondern mit diesem vorwurfsvollen Blick. Ja, together. Und das finden alle total schrecklich. Ich dachte, ich bin aber wahrscheinlich hier so weit vorne mit meinem Garten, weil diese Idee, dass man jeden Tag Wassermengen einfach für einen Rasen raushauen kann, ist wahrscheinlich einfach over. Und ich hatte so einen Nachmittag, habe ich mit meiner Mutter, wir haben uns so gesonnt, weil hey, es ist Sommer und man liegt auf der Liege.
Ihr sonnt euch noch?
Ja, ja, und wir, also im Schatten. Aber du weißt, also die Idee von, man liegt halt im Garten und so und macht so Sommer. Man liegt so und liest und so und guckt so raus und so. Und irgendwann nach einer Stunde, wir wohnen sehr ländlich, und irgendwann nach einer Stunde sage ich so, Mama, gucken wir eigentlich nur auf verbrannte Felder? Und meine Mutter so, ja. Und man dachte so, wie absurd ist das jetzt, dass man quasi so sich entspannt und erholt, vermeintlich, und dabei guckt man so auf die Welt und denkt, oh Gott, es ist gerade mal Juli und es ist alles schon, es ist Game Over. Ich finde, es war eine schöne Sommerpause, aber sie war auch rechtschaffen schrecklich für mich, weil ich irgendwie dachte, die Realität ist nicht mehr zu leugnen. Nicht, dass es mir vorher nicht schon klar gewesen wäre, aber selbst Leute, die, glaube ich, irgendwie dachten, komm, da komme ich doch noch irgendwie ganz gut durch, ist, glaube ich, vorbei.
Ja, es ist ein extremer Sommer gewesen. Und wenn man gerade, man nutzt Sommer ja, um genau das zu machen, sich mal anzukommen und runterzukommen. Und wenn du dann halt in sowas liegst, was im Grunde für den Zustand der gesamten Welt oder des Klimas steht, aber dann ist es halt auch gar keine Entspannung mehr, sondern dann ist es halt wie das Elend der Welt die ganze Zeit vor sich auf der Sonnenliege sehen. Ich bin da ein bisschen ich gebe zu, ich habe ja auch einen Garten und meiner wird bewässert. Wir haben zumindest jetzt angefangen, das deutlich runterzuschrauben. Und man sieht, das muss man ja auch mal irgendwie verstehen, dass es dann immer noch genauso geil aussieht. Es braucht also gar nicht super viel Wasser. Plus bei uns, wir sind ja da so im Norden von Brandenburg, gibt es dann wahrscheinlich in Restdeutschland auch so Sprengverbot, was ich geil finde. Also die Nachbarn sind dann immer so ein bisschen, hey, man wird ja wohl noch den Rasen sprengen dürfen. Ich habe Wasser aus der Pumpe, also nicht kein Stadtwasser, aber du darfst dann tagsüber nicht sprengen, damit das Grundwasser nicht sinkt für wichtige Sachen wie Duschen, Kochen und so weiter. Und da merkt man es, das ist jetzt seit Jahren so und war dieses Jahr noch krasser. Ich habe angefangen aus meinem Dreck im Garten, also ich bin im Grunde nachhaltig geworden dieses Jahr. Man muss ja, wenn man einen Garten hat, auch viel abschneiden, damit es nicht voll wird, und dann mietet man sich bei uns zumindest so einen Sack, wo man alles reinmacht, und das wird dann gegen Geld abgeholt, und das fühlt sich irgendwie immer falsch an, weil ich denke, naja, aber es ist ja kein Müll, sondern nur Pflanzen. Und ich habe jetzt, Achtung, eine Igelhecke gebaut. Die heißt anders. Ich habe vergessen, wie. Ich glaube, Naturhecke oder so. Und unterm Strich machst du nur mit so Stäben so einen bestimmten Bereich ab.
Du
und
machst das, was die Leute mit Steinen machen. Exakt. Packst du die Pflanzen rein und dann kann der Igel da wohnen.
Ganz genau das. Ich weiß. Man macht so Stöcke und ich liebe das, weil wir haben so viel Gartenabfall und ich hasse es, dafür Geld zu bezahlen. Es fühlt sich wirklich irgendwie falsch an, das in eine Mülltonne zu machen, wenn es doch Nature ist und man darf es und soll es ja auch nicht in den Wald machen. Das könnte man, und manche im Ort machen es auch. Und dann fand ich die Idee von Igelhecke geil. Und weil ich ja so gerne aufräume, befriedigt mich das sehr, weil ich das sehr ordentlich mache. Es sieht jetzt aus wie so ein Schichtsalat. Oder wie nennt man sowas? So Schichtkuchen oder so? Also erst ein paar Stöcke, dann ein bisschen Thuja, dann ein bisschen das und das.
Ah, aber das hat System. Also du kannst nicht einfach da alles reinschmeißen.
Doch, kann ich.
Okay, also
aber ich habe eben
Bock,
dass es auch schön aussieht, damit es dann nicht unterm Strich nur aussieht wie, naja gut, da in der Ecke schmeißt sie ihren Müll hin. Ja. Deswegen ist sie relativ schmal und dann bin ich da auch ein bisschen im Kopf und mache so richtig wie ein Puzzle und das muss schön aussehen. Nein, noch keine Thuja, erst noch drei Äste von der Kirsche. Kann sein, dass das nur der Anfang. Am Anfang bin ich immer so, lass uns in einem Jahr nochmal reden, dann ist es wahrscheinlich einfach ein riesiger Haufen. Wobei ich die Idee wirklich cool finde, dass man dann, damit habe ich mich nie beschäftigt, wirklich so Igel und kleinere Tiere und Schlangen, na gut, die bräuchte ich nicht. Aber
also ich habe eine Heckenwanderung gemacht im Sommer, einen Heckenwanderweg entlang und habe sehr viel über Hecken gelernt.
Was ist ein Heckenwanderweg? Ist es das,
wonach es klingt? Das sind nur Hecken, ja. Da sind einfach nur Hecken links und rechts und da wird einfach so Lehrtafeln über Hecken. Ich finde das so toll. Es ist so...
Ich muss nur zum Verständnis, wohnen da Menschen? Weil eine Hecke ist ja dennoch menschengemacht. Also lauft die ganze Zeit an so Schrebergärten vorbei und beurteilt deren Hecken, oder ist das so eine Natur?
Nein, das ist quasi das ist was die Stadt gemacht hat. Es gibt einen Wanderweg und da sind links und rechts gepflanzte, selbstverständlich Hecken.
Für Leute wie dich, die sich das dann erklären lassen.
Na, ich glaube, eigentlich wollten sie einen Wanderweg und ich glaube, der Bonus dazu ist einfach, dass sie einen Heckenwanderweg daraus gemacht haben. Aber es ist auch so geil deutsch, finde ich. weil dass du einfach so, es ist wie Schule. Also es ist ja auch nie irgendwie so Fun oder dass man es irgendwie leicht lernt, sondern es sind einfach immer so riesige Tafeln, wo einfach so 17 DIN A4 Seiten drauf gedruckt wurden, damit
aber
man
das will doch keiner lesen.
Ganz viel Wissen vermitteln kann über die Hecke. Ich habe sehr viel über die Hecke gelernt. Ich vergesse leider auch wieder sehr schnell. Mhm. Aber die Hecken waren vor Bäumen da. Das ist tatsächlich das Erste, was es auf der Welt gab. Mit der Hecke hat alles angefangen. Und es leben circa 200 Tierarten in Hecken. Ja. Das ist deren Lebensraum. Deswegen, glaube ich, tust du was total Gutes.
Ja, ich bin auch super stolz auf mich, weil ich sonst so selten so eindeutig gute Sachen für die Natur mache. Deswegen möchte ich mir ein T-Shirt machen, auf dem drauf steht, ich mache eine Hecke.
Nicht gleich übertreiben, wenn man eine gute Sache gemacht hat.
Ich bin manchmal wie ein Kind. Ich denke wirklich so, stimmt, jetzt haben wir alle gesehen. Stimmt's, feine Maus. Aber du hast mir schon ein gutes Gefühl von, ich habe es gut gemacht. Ja, das war meine Gartenerfahrung. Haben wir nicht beide viel in Hängematten gehängt?
Ja, pass auf, aber das wollte ich noch sagen, so ein Wasser. Ich habe so einen Beitrag gesehen über in Amerika zum Beispiel. Ist ja auch super oft, jetzt darfst du deinen Vorgarten halt auch nicht mehr besprengen und so. Und die sind immer so hart einfach. Ich habe schon wieder so, ich gucke da immer so mit Staunen irgendwie rüber. Dann fährt die Polizei Patrouille und guckt, ob die Leute sich daran halten und so, ne? Und dann war das Polizeiauto schon wieder bedruckt, quasi mit dem Satz, du darfst halt deinen Garten nicht nass machen. It's against the law. Das ist wieder so konsequent.
Ja, aber das ist ja was Leute brauchen, diese
It's
Ansage.
It's against the law.
Ja, na, weil sonst denken alle, ja, ich meine, in Kalifornien haben die, glaube ich, gar keine Vorgärten mehr oder müssen dann da Sukkulelen oder eben auch so Steinkram machen. Darauf wird es unterm Strich hinauslaufen. Oder ist auch leer, beziehungsweise Oll.
Werbung.
Ich schaue gerade eine Serie, in der sehr viel Japanisch gesprochen wird und auch so ein bisschen Englisch und in der es um die Situation geht, dass man sich eben nicht so wahnsinnig gut verständigen kann, wenn man keine gemeinsame Sprache spricht. Und ich muss jetzt deswegen sehr viel mitlesen und ich habe noch mal gedacht, wie schön sind eigentlich andere Sprachen? Ja. Also wie viel man da über Menschen und die Kultur erfährt und dass man doch eigentlich gar nicht genug Sprachen sprechen kann. Und jetzt, da bin ich doch mal wieder froh über unseren heutigen Werbepartner Bubble, weil die ja genau das auf einfachste Art ermöglichen, dass wir so viele Sprachen, wie es uns eben möglich ist, erlernen können. Mhm. Denn Bubble ist ja eine preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Japanisch ist jetzt zwar nicht dabei, aber Schwedisch, Türkisch, Polnisch, Indonesisch, und die Klassiker natürlich sowieso, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
Ja, und du hast es ja eben schon gesagt, Bubble ist einfach. Das finde ich so wichtig. In den Lektionen geht es echt um alltagsrelevante Themen. Die Dialoge, an denen man quasi die neue Sprache übt, sind kurz und vor allem realistisch. Das finde ich auch wichtig, sodass man im Grunde alles, was man lernt, direkt im echten Leben anwenden kann. Also ich meine, es ist zum Beispiel bald Sommer. Ehrlich gesagt ist heute schon Sommer. Und dann ist auch Reisezeit. Also warum nicht schon im nächsten Urlaub ein bisschen anwenden, was man bei Bubble lernt. Und weil man jetzt natürlich bis zum Urlaub aber noch ein bisschen arbeiten muss und eigentlich kaum Zeit hat, passt es natürlich wie die Faust aufs Auge, dass die Lektionen bei Bubble nur etwa 15 Minuten dauern. Es hat ja kaum noch jemand Geduldsfäden. Und so kann man die tatsächlich in so kleine Lücken des Tages reinquetschen. Vor allem, und das finde ich ja eh am wichtigsten, macht Lernen mit Bubble Spaß, weil es einfach irre abwechslungsreich ist.
Ganz genau, das ist ja das Wichtigste, dass man da für sich das Beste findet und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele, es gibt Online-Gruppenunterricht, man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features, also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen.
Also, when you want to learn a new language that sounds maybe better than I speak, haben wir einen Code für euch. Code ist übrigens Englisch. Und zwar der Code LABERN. 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 Wenn ihr den benutzt, erhaltet ihr ein ganzes Jahresabo von Bubble zum Preis von nur 6 Monaten. Also, ihr zahlt 6 Monate, aber ihr kriegt ein ganzes Jahr. Das, ja, ich höre die Schwäbin im Hintergrund schon sich freuen.
Immer.
Eine Sache ist aber wichtig, der Online-Gruppenunterricht, den Bubble ja auch hat, mit einer richtigen Lehrkraft, das heißt Bubble Live, ist in diesem Angebot nicht enthalten. Aber alles andere, falls ihr da jetzt nochmal genau nachlesen wollt, Infos und den Code einlösen auch, kann man auf bubble.com/labern. bubble.com/labern. Und der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig. Falls euch das jetzt schon wieder zu aufregend war, guckt einfach in die Shownotes, da sind alle Infos nochmal drin. Ciao!
Great.
Keine Werbung mehr.
Ja, aber die, also die Amerikaner sind bei sowas immer im Kino zum Beispiel, ne? Lief vor dem Film, als ich den gesehen habe, kommt halt so, was du alles nicht darfst, darfst du dann, wie bei uns, darfst das Handy nicht anhaben, darfst halt nicht so laut sein, darfst halt nicht laut essen und so. Und dann war der letzte Satz, report suspicious people. Und man dachte einfach so, was soll das heißen?
Das sind ja richtige Stasi-Methoden. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Nachbar könnte an Essen denken, sagen Sie schon mal Bescheid.
Da geht es natürlich um Waffen. Um Waffen geht es da natürlich. Aber
also, ich dachte, wegen der Aufführung, so nicht essen kann Handy, wenn Sie das Gefühl haben, jemand hat ein Handy, sagen Sie Bescheid.
Okay, das ist vielleicht, wenn man die Stasi kennt und die Stasi-Methoden, fühlt man sich vielleicht daran erinnert. Nee,
fühlt da geht es darum, dass,
wenn du denkst, dass jemand auffällig verhält im Sinne von könnte...
Gefährlich,
lebensgefährlich. Genau, dann sollst du eben Bescheid sagen. Und so. Es ist einfach, aber in dieses ins Kinoerlebnis zu starten mit report suspicious people oder it's against the law.
Ist einfach so. So ist das gar nicht in deutschen Kinos. Ne? Ich war übrigens so seit 4 Jahren nicht mehr im Kino. Oder
aber du könntest mal wieder ins Kino, weil ich habe eine Vorschau gesehen für einen Film. Ich war leider auch noch nicht drin, aber er klingt super und er heißt Into the Ice. Hast du davon gehört? Da geht's um die Gletscher. Es geht um Gletscher.
Wir lieben Gletscher.
Und es ist wohl so ein Team von Wissenschaftlern, die gesagt haben, normalerweise wird Forschung quasi immer über die Ferne quasi gemacht. Man arbeitet dann mit irgendwelchen Daten, die gar nicht von vor Ort, also wo die Leute nicht vor Ort sind, um sich wirklich anzugucken, was passiert. Und da sind jetzt Wissenschaftler eben im Eis gewesen und haben geguckt, was ist da eigentlich los. Und es ist ja immer wieder, wenn man zum Beispiel in der Stadt wohnt, vergisst man ja immer, wie beeindruckend Natur wirklich ist.
Ja.
Es ist nur ein Film und manchmal schafft es ja ein Film über die Eindrücklichkeit der Bilder, wirklich was in einem zu bewegen. Meistens geht es ja dann um Natur oder so.
Ja.
Und das sind so krass beeindruckende Bilder von Eis. Also alleine deshalb lohnt es sich, glaube ich, dahin zu gehen. Campino spricht diesen Film. Und man begleitet halt diese Wissenschaftler dabei, wie die quasi, einer hat gesagt, das ist, als würde man eine Katastrophe in Zeitlupe sehen, weil die da in den Gletschern schon sehen, genau, wie schnell quasi alles schmilzt. Und die vermuten zum Beispiel auch, dass der Meeresspiegel viel stärker steigen könnte als bislang angenommen, weil im Eis sich viel mehr tut, als wir bislang gedacht haben und so. Es klingt nach einem wahnsinnig,
Apokalypse.
Es klingt aber nach einem wahnsinnig sehenswerten und guten und irgendwie tollen Film. Und ich finde es auch geil, dass Campino, der gesagt hat, er hat seine Stimme gerne dafür gegeben, wenn er für das Thema Aufmerksamkeit quasi generieren kann. Und ich finde es irgendwie, ich finde es gut. Wir sollten alle mehr davon gucken und vielleicht noch das Ruder rumreißen oder so. Ich bekomme so ein bisschen panisch aus dieser verbrannte Garten.
Wir hatten ja gestern schon, aber ich finde es interessant, weil du recht hast. Und ich frage mich, warum ich das nicht so sehr spüre. Wir haben ja gestern auch noch mal kurz gequatscht oder per E-Mail und überlegt, worüber wir reden wollten. Und ich mochte deine apokalyptische Stimmung, weil du warst wirklich so, Alter, ich suche nach irgendwie coolen Sachen und ich komme nur an Bullshit vorbei. Weswegen ich dir, ich habe 4, 5 gute Nachrichten rausgesucht, nur um ein bisschen gegenzusteuern, dass du dich wohler fühlst. Ich würde sie aber nur, habe ich überlegt, so auf Abruf. Wenn du jetzt das Gefühl hast, oh Gott, ich brauche mal wieder was Gutes, dann könnte ich dir jederzeit auch über die nächsten Sendungen random gute Nachrichten reinballern.
Also wo hast du die her? Weil wenn man die normalen Nachrichtenseiten durchgeht, dann ist einfach
aber
Katrin,
man darf heutzutage nicht mehr nur die normalen Nachrichtenseiten durchgehen, weil dann will man sterben. Ich kann damit überhaupt nicht gut leben. Ich kann das überhaupt nicht gut. Ich habe da ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich wirklich manchmal Sachen geistig von mir fernhalte, obwohl sie mich stark interessieren, weil die mich zu sehr mitnehmen, wirklich. Ich weiß, wie ich vor 20 Jahren dieses Michael Moore Buch nicht lesen konnte, was alle gelesen haben. Ich weiß nicht mehr, wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber sogar gesprochen. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil ich weiß, wenn ich das lese, werde ich zu so einem weirden Revoluzzer und will Fahnen hochhalten und möchte und habe wirklich das Gefühl, das geht jetzt so nicht mehr. Irgendjemand muss sich drum kümmern, bin ja nur ich da und ich weiß, dass nicht ich da bin, dass ich Leute kümmern. Aber mich wühlt es so hart auf,
aber
dass ich das
auch
nicht kann.
Vielleicht würde es genau dich brauchen für die Revolution.
Ja, aber ich habe dafür keine Energie. Also literally nicht die Energie. Und das ist das, was mich wirklich irre macht daran. Deswegen, ich verstehe, warum du dich so fühlst. Ich fühle mich nur weniger so, weil ich mich weniger damit beschäftige.
Ja, ich weiß. Und es steht ja auch in super vielen Büchern über der Wellness-Gedanke. Hat ja in den letzten 10, 20 Jahren ordentlich um sich gegriffen. Und dass man dass man so guckt, dass einem gut geht. Und so. Ich finde, es auch alles total in Ordnung. Muss natürlich irgendwie für sich gucken, wo man gut in Ordnung sein kann. Aber viele von so Büchern, so Ratgebern zum Beispiel, schlagen ja auch vor, du sollst dann keine Nachrichten mehr gucken, weil, ja, wie du sagst, belastet einen sein, nur, ja, und dann ist man schlecht drauf und das brauchst du eigentlich nicht im Leben, weil was hat es wirklich für einen Einfluss auf dich? Ich verstehe das auch. Denke das selber super oft. Wenn man Krisen rückblickend betrachtet, muss man sehr oft feststellen, dass ein Riesenbohai war, zu Recht, weil schlimme Dinge passiert sind, für die Lebenswirklichkeit der Menschen im Alltag sich aber vielleicht gar nicht so viel verändert hat. Ich habe nur das Gefühl, und das kann ein ganz falsches Gefühl sein, deswegen finde ich es interessant, dass du das sagst, dass es jetzt so ist, dass man es nicht mehr, deswegen meine ich, ist es ein anderer Sommer gewesen, dass man es nicht mehr verdrängen kann, weil jetzt drängt es sich im wahrsten Sinne des Wortes auf.
Ja.
Überall ist eine Hitzewelle gewesen. Überall ist Krieg oder wird ein Krieg geplant oder angekündigt. Überall
es
steht...
Es gibt kein Gas, es kostet, es gibt alles, genau, Geld, viel mehr Geld.
Genau, Rezession, ich weiß es nicht. Und da haben wir noch nicht über, also da haben wir noch nicht einkalkuliert, was auf der Straße jetzt heute einfach mal passiert ist oder so, ne? Und das ist einfach so, weiß ich auch nicht, aber ich habe wie das Gefühl, es ist meine Pflicht, mich damit zu beschäftigen, damit ich auch, also vielleicht auch Bescheid wissen, falls was sehr Schlimmes passiert, dann bin ich schon mal vorbereitet, mental. Weißt du, was
du
ich meine?
Du bist super krass informiert. Ich bin da in so einem Zwiespalt. Ich kann das nicht, also ich finde es genau, wie du sagst. Also ich finde, in Büchern steht das, in so Selbsthilfebüchern steht ja tatsächlich nicht so viel Nachrichten lesen, oder Corona war ein ganz gutes Beispiel, finde ich, weil da war wirklich jeder, auch Leute, die nicht, keine Nachrichten gucken, da haben wir alle geguckt. Aber wir wussten auch alle, wie es uns danach geht. Man war jedes Mal so, fuck, oh Gott, wo führt das hin? Und damals kam ja, also damals, vor 2 Jahren, fing das ja auch an, dass man gesagt hat, ey, mach das nicht oder mach das nur kurz, sagen wir mal nur 5 Minuten Nachrichten am Tag und so. Aber mir geht es im Grunde wie dir. Mein emotionaler Teil will sagen, ey, ich krieg das nicht gewuppt, all das zu wissen, macht, dass ich mich nicht mehr wohlfühle, dass ich zu viel Angst habe und so. In Kombi mit einer Angststörung haben auch nochmal ungünstig, aber auch für ganz normale Menschen ist das viel. Und gleichzeitig denke ich auch, nee, das ist jetzt falsch, Augen und Ohren zuzumachen. Das geht nicht. Ich muss da hingucken, weil das betrifft mich, und wie du schon sagst, vielleicht betrifft es mich auch sehr zeitnah, so sehr, dass ich Bescheid wissen muss. Und das hasse ich, diese Mischung da draus. Ich saß auch im Garten. Ich mache ja draußen tatsächlich, wenn ich auf dem Land bin, bin ich überhaupt nie im Haus. Also bin ich direkt nach dem Aufwachen, lege ich mich aufs Draußensofa und lieg wieder, und dann gucken wir da meistens irgendwie Tagesthemen oder so, und dann glotzt du in den schönsten Garten der Welt und es ist leise und Vögel und alles ist nice, und im Fernsehen wird dir permanent von einem Atomkraftwerk in der Ukraine erzählt, was wirklich in der Nähe, wirklich stark in der Nähe ist von Bomben, und man kriegt sofort Beklemmung und denkt so, oh fuck. So, wie ist da der richtige Umgang? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich
also
die Mischung daraus.
Ja, was ich halt glaube, was heutzutage vielleicht ein Problem ist, ist, dass du so viel davon mitbekommst. Ne? Mhm. Also dieses 5-Minuten-Prinzip oder die Tagesschau gucken und dann ist gut. Mhm. Das ist ja fast nicht mehr möglich, weil wir alle sind einfach immer im Internet und wir sind immer an unseren Handys. Und du nimmst so viele Informationen jeden Tag wahr, dass, glaube ich, auch das Gefühl sich einfach nochmal verstärkt.
Ja, voll.
Also wenn du es 10-mal am Tag hörst, ist halt auch, glaube ich, nochmal anders, als wenn du es nur einmal am Tag hörst. Wobei, ich kenne auch viele, die sagen, ja, wenn das passiert mit dem Atomkraftwerk, dann ist ja auch egal, dann kannst du eh nichts machen. Dann lieber noch mal geile Zeit gehabt haben.
Ja, aber das ist es ja auch nicht. Ich entschuldige, dass ich hier so rumrumpel. Ich versuche einen Stift. Ja, ich habe es versucht, super professionell so zu machen, dass du es nicht merkst, aber das bringt einen wahnsinnig durcheinander. Ne? Ich mache mir ab und zu Notizen über uns.
Ach so,
auch für den Vorschautext.
Ach so, was wird denn nicht, jetzt zum Beispiel notiert?
Jetzt habe ich es original vergessen.
Jetzt habe ich nämlich vergessen, was ich sagen wollte. Und du hast vergessen, was du aufschreiben wolltest.
Ja,
und das ist
hat
doch jetzt
nur
hier
zu Scheiße geführt.
Oh.
Ja, ey, Sommerpause macht nur Scheiße mit einem. Du warst bei, dass es unmöglich ist, sich in der heutigen Zeit auch mit deiner Screentime von 6 Stunden am Tag oder was das war, sich dem zu entziehen.
Das gucke ich jetzt nicht mehr, was meine Screentime ist, damit ich mich damit nicht auch noch auseinandersetzen muss.
Das ist der vollkommen falsche. Du bist so geil. Ich denke so oft an deine Screentime aus irgendeinem Grund, weil ich so beeindruckt davon war, dass wir die in der letzten Sendung, glaube ich, uns mal angeguckt haben.
Jeder hat so eine Screentime wie ich.
Ich nicht.
Ach, come on, du weißt nicht, wo man das nachguckt.
Ich habe also auch aus Gründen, aber diesen Sommer komplett keine Screentime gehabt.
Ja, gut, okay.
Aber auch, aber normalerweise, also auch, weil ich einen Gefallen dran gefunden habe. Schon bevor ich keine Screentime mehr hätte haben sollen, hatte ich schon keine, weil ich so viel rumgehangen
habe. Wenn man es bewusst zurückfährt. Aber alle, die es einfach nutzen, kommen auf eine ähnliche Zeit.
Ich schreibe Screentime auf, falls du dich fragst. Nur, dass ich später
in Ermangelung dessen, was du eigentlich aufschreiben wolltest, weil das weg ist, schreibst du
Screentime
auf.
Dann schreibe ich noch
Apokalypse, das schreibst du auf jeden Fall auf.
Sensenkurs.
Also, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, Nee, warte mal.
Screentime, sich dem nicht richtig entziehen
können.
Lass du
mit der Sense schon wieder.
Entschuldigung. ADS, sorry.
Junge, Junge.
Du kannst froh sein, dass ich gekommen bin.
Achso, das wollte ich sagen. Bei super vielen Sachen denke ich mittlerweile, mit welchem ruhigen Gewissen kann man das noch machen? Also ich nehme das wahr, dass die Welt irgendwie bedrohlicher wird, auch bedrohlicher wirkt und man trotzdem, ich wirklich versuche, so meinem Alltag nachzugehen und mir manchmal richtig vorkomme, wie so jemand, der im Wald pfeift, obwohl er weiß, es ist vielleicht Gefahr, um sich selber zu versichern, nein, nein, klar, ich kann heute natürlich nochmal einfach Kaffee trinken gehen und mein Life genießen. Die Bluse ist schön. Ich überlege mir, ob ich sie kaufe und ich denke bei allem so.
Hast du die ganze Zeit ein durchgehendes Schuldgefühl?
Ich habe bei allem ehrlich gesagt mittlerweile ein schlechtes Gewissen oder zumindest, ich finde, man muss es gar nicht so negativ sagen, eine richtig krasse Demut, wenn man sich zu Hause ein Cappuccino machen kann und immer denkt, ja, wer weiß, wie viele Cappuccinos du zu Hause noch machen kannst. Aber wie geil, dass ich das machen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe es komplett. Das ist so ein bisschen das, naja, geil. Das Dilemma von Leuten, die nicht so richtig hart von einer Krise betroffen sind, was ich ja genau auch bin. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Umgang ist, bei jedem Cappuccino dem lieben Gott auf den Knien nochmal zu danken, dass es noch möglich ist. Das fühlt sich irgendwie auch falsch an.
Ey, wobei, ich habe mal Anselm Grün, kennst du den? Anselm Grün, der hat, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich 300 Bücher geschrieben. Und er sitzt in irgendeinem, wo sitzt er denn? Also er ist auf jeden Fall religiös und schreibt jeden Morgen vor dem Gottesdienst von 5 bis 9 an seinen Büchern. Deswegen hat er auch einfach so einen Durchlauf und der geht damit auch auf Lesereise und so. Und der hat mal gesagt, voll viele Leute lieben seine Bücher, weil er so, weißt du, einfach so Lebensweisheiten, aber auf religiöser, christlicher Ebene hat. Und der meinte irgendwann mal, er gönnt sich, wenn er auf Lesereise ist, darf er einen Cappuccino am Tag trinken. Und das ist für ihn der größte Luxus. Und da war ich so, ich sauf ungefähr 8 Cappuccinos am Tag und mach mir nicht einmal
Cappuccini.
Gedanken.
Sorry.
Und ich fand das, sagen ja viele, also dass die eigentliche Freude im Verzicht liegt und man es deshalb zu schätzen weiß, dass man es deshalb zu schätzen weiß, weil man es eben nicht die ganze Zeit verfügbar hat oder in Masse, das kennen wir ja von allem, Bingen oder Serien oder Musik zum Beispiel hat voll an sowas glitzerndem, tollem, einzigartigem, exklusivem verloren, weil wir nicht mehr in den Laden müssen und für 10 Euro eine CD kaufen und so. Es ist ja auch tatsächlich so. Ja, ne? Ach, Musik, früher!
Weißt du noch, Minidisc? Wie es ein Jahr lang Minidisc
hat. Die einzige Technik, auf die ich gesetzt habe, war halt Minidisc. Ich hatte alles. Ich hatte Minidiscs vor allem. Ich hatte alle Geräte. Ich hatte jedes Kabel für.
Aber das war nur 2 Jahre, oder? Das ist ein winziger Exkurs. Ja. Aber ich habe mit einem Minidisc-Rekorder mal ein Interview mit Kylie Minogue versaut. Seitdem hasse ich Minidisc. Aber es war dann eh relativ durch danach schon. Das war eine Zeit. Da hatte ich auch alle. Die gab es in bunten Farben. Hattest du die auch?
Gelb, blau, orange.
Ja, ich hatte so Regenbogen. Also, ja.
Kylie Minogue war auf der Gelben.
Ja, das war so ein Haufen Scheiße, aber Gott sei Dank saß ich in so einem Pulk von Journalisten, die alle irgendwas aufgezeichnet hatten und es war mein erstes Interview, da wurde ich vom Radio hingeschickt, Kylie Minogue und dann danach, Entschuldigung, meine Minidisc hat nicht aufgezeichnet, Gott sei Dank haben mir dann andere Journalisten das gegeben, aber das war Scheiße. Ach, Minidisc. Ja, klar, das ist ja eh klar, ne? Das Verzicht dann die Emotionen steigert, wenn man es doch mal haben kann. Und das kann man ja bei sich sowieso auch, man hat es ja in der Hand, das mit sich selber zu machen. Es gab eine Zeit lang, wo ich als Schulkind mir in den Ferien den Wecker um 7 gestellt habe, nur für den Moment aufzuwachen, zu denken, fuck, Schule, und dann zu denken, ah nee, weiterschlafen. Hast du das schon mal gemacht? Nur um mich, um diesen einen Moment, du weißt doch, was? Ich finde es total nachvollziehbar. Ich fand es immer furchtbar, früh aufzustehen. Mein erster Gedanke bei Wecker ist immer, bitte, bitte nicht, ich will liegen bleiben. Und man darf es nie. Und was für eine schöne Belohnung das ist, dann aufzuwachen und zu denken, oh, nice. Ich mache das manchmal als Erwachsener noch, aber das sage ich jetzt ganz leise, weil du schon so gelacht hast. Sich selber.
Ich finde es großartig. Das ist ja geil. Nee, das finde ich auch ein bisschen.
Aber das ist wie Schuhe ausziehen vorm Kacken. Kennst du das? Also es ist ein geläufiges Wort, dass wenn man, oder sagen wir mal, dringend auf die Toilette muss, egal welche Art, und man kommt dann zu Hause an und kann, dass man sich dann trotzdem noch die Zeit nimmt, die Schuhe auszuziehen, um das letzte bisschen rauszögern. Ist halt auch ein bisschen wie ein Orgasmus rauszögern.
Hä? Also da bin ich jetzt mal ganz raus. Also Leute, okay, ich muss aufs Klo, Orgasmus haben wir jetzt nicht sicher.
Das ist eine Sache von 5 Sekunden.
Und dann einfach, noch wenn Schuhe ausziehen. Also wenn ich aufs Klo muss, muss ich vornehmlich aufs Klo und habe überhaupt keine Zeit, mir da noch Gedanken drüber zu machen, ob ich da Schuhe an oder aus. Ehrlich gesagt habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht.
Musst du ja auch nicht, Katrin, musst du nicht.
Und das mit dem Wecker, das finde ich auf positive Art ein bisschen kaputt.
Ja, so, das ist mein ganzes Leben in einem Satz.
Nein, das würde ich nie machen. Ich würde immer, wenn ich um 9 irgendwo sein muss, den Wecker auf 8.15 Uhr stellen, trotzdem bis 8.30 Uhr pennen, dann denken, fuck, ich schreibe schon mal eine SMS, ich bin unterwegs.
Echt? Ah, und kommen dann das nächste Mal, wenn du mir eine SMS schreibst.
Leute, die schreiben, bin unterwegs, fahren immer dann erst los. Also Leute, die sagen, gleich da oder, sorry, bisschen zu spät, sind immer, ich schwöre es dir, immer erst an der Haustür, wenn sie das schreiben und gehen dann los. Das kannst du mal,
das hasse ich.
Das kannst du mal testen, aber das habe ich nicht nur bei mir beobachtet, ich habe auch bei anderen die Zeit gestoppt und muss rückblickend sagen, das kann nicht anders gewesen sein, als dass diese SMS quasi noch zu Hause abgesetzt wurde.
Ich verachte jeden, der das macht, weil ich auch so überpünktlich bin, was wahnsinnig dumm ist. Ich war heute eine Viertelstunde zu früh hier. Man wartet ja dann trotzdem und man wartet auch noch auf unschuldiger Zeit. Man wartet also ohne sauer sein zu dürfen, dass der andere zu spät ist, denn der ist ja in time. Ja,
richtig.
Ich trotzdem. Du hast neulich erst geschrieben, gleich da.
Das mache ich. Nee, heute nur noch Fahrplatz. Früher habe ich das. Früher habe ich das so gemacht, aber heute bin ich.
Ich traue dir überhaupt nicht mehr über den Weg
pünktlich.
Jetzt. Jede SMS von dir. Nee.
Ich bin total pünktlich. Ich habe mir das abgewöhnt, weil ich früher immer zu spät war. Immer. Und das auch schon vorher gesagt habe, immer dann so sauer war mit Leuten, die gesagt haben, ich warte hier. Und ich so, komm halt auch eine halbe Stunde
später. Ja, aber so läuft's nicht, Katrin.
Oder sag mir doch einfach, wir treffen uns um 16 Uhr und komm halt, also weißt du, also spiel doch selber mit der
das
Zeit.
Das ist doch nicht unsere, Achtung, Streit incoming. Das ist doch nicht unsere, mit unsere meine ich all die pünktlichen Menschen und ihr seid die unpünktlichen Menschen, nur damit ihr jetzt weißt, worum es geht. Also unsere Verantwortung ist es ja wohl nicht, dass die Uhrzeit so zu stellen, dass du ausgetrickst wirst.
Wenn es dich aufregt, schon.
Das, oder du
dann
kommst
hast
einfach
du
pünktlich.
Ja das Problem. Aber was ich
aber
mal vorweg sagen
muss. Das
fühlt
sich an, als wenn ich dich bescheiße, wenn ich sage, wir treffen uns um 16 Uhr und innerlich denke ich, ja, wir treffen uns eigentlich erst 16:30. Dann habe ich das Gefühl, ich nehme dich nicht ernst als Mensch. Dann habe ich das Gefühl, ich habe dich ausgetrickst und angelogen.
Gibt ja aber auch Bereiche, wo man Menschen auf diplomatische Art versucht, Dinge zu vermitteln.
Ich mag dein Gesicht gerade, du bist super entrüstet.
Weil man denkt so, ja, anders komme ich vielleicht nicht durch oder komme ich nicht zum Ziel oder so. Und warum soll das ausgerechnet bei der Uhrzeit dann so der heilige Gral des Bescheißens sein? Das finde ich überhaupt nicht.
Okay.
Wobei ich hier einmal sagen möchte, ich mache es ja nicht mehr. Ich habe es eingesehen, es ist scheiße. Super viele Leute haben sehr, sehr lange gewartet auf mich. Und heute weiß ich, das hat was mit Höflichkeit und Respekt zu tun. Ich versuche immer pünktlich zu sein und habe die obligatorische halbe Stunde, die ich früher hatte, auf maximal 10 Minuten runtergekriegt.
Bleibst du im akademischen Viertel?
Ja, wobei auch das finde ich eigentlich nicht cool. Ich versuche wirklich pünktlich zu sein und es gelingt mir auch in 90% der Fälle. Weil ich sehe es eigentlich genauso wie du. Aber früher, ich berichte von früher, habe ich es eben anders gesehen und dachte, ja mein Gott, aber bevor wir jetzt einmal in der Woche streiten, kannst du dich ja auch mal anpassen. Es führt ja quasi auch dann zu nichts. Wenn jemand das wirklich nicht kann und die Bereitschaft nicht mitbringt, pünktlich zu sein, habe ich festgestellt, bringt es wirklich nichts. Weil ich stehe ja jetzt heute auch vor Leuten, die dann immer eine halbe Stunde zu spät sind und denke ja auch, Alter, krieg's hin. Selbst ich hab's hingekriegt. Weißt du, was ich meine? Und dann sind Leute so, ja, weiß ich, aber und es bringt eh nichts.
Ja, es stimmt schon, weil man muss seine eigenen Emotionen mitrechnen, dass man selber dann so wahnsinnig genervt wird. Musst du oft auf Leute warten im Umkehrschluss?
Überhaupt nicht.
Ja.
Also ich habe es mit sehr professionellen Leuten zu tun, muss ich sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass Höflichkeit wirklich so eine, für die meisten so eine Tugend ist. Ich habe einen alten Freund, der wirklich, wo ich schon weiß, ich komme eine Stunde später. Weil lieber wartet der eine halbe Stunde, als dass ich immer eine halbe Stunde auf den warte. Aber bei dem kann es auch mal eine Dreiviertelstunde sein. Oder sonst bin ich richtig dreist.
Ja.
Also richtig.
Ja, ist
wenn du
eine
Stunde zu spät bist,
ist einfach so viel Zeit, wenn für denjenigen, der da ist.
Genau, aber das meine ich, das weiß ich einfach. Und da mache ich es einfach genau so. Dann
ich finde Höflichkeit gar nicht so eine wichtige Tugend, fällt mir gerade auf. Also ich verstehe, also ich belege da eigentlich auch super Wert drauf, aber bei all den Tugenden, die man sonst so haben könnte, wäre mir Höflichkeit fast die egalste. Wobei ich damit dann auch oft anecke, das muss ich schon zugeben.
Aha, viele Anschlussfragen. Was ist dir denn dann die wichtigste? Was ist denn eine geile Tugend?
Ich glaube, Ehrlichkeit ist mir immer wichtig, aber damit bin auch ich schon aufs Maul geflogen. Und weil Höflichkeit eine allgemein gültigere Tugend ist als wertvoller bemessene Tugend als zum Beispiel Ehrlichkeit, die clashen sehr miteinander, weil das ist fast das Gegenteil voneinander. Wir sprachen ja schon mal darüber, ne, wie ehrlich sagt man jemanden, was man findet. Da mochte ich sehr, was du gesagt hast, im Sinne von, ja, aber wenn man sieht, dass dem das wichtig ist, warum sollte man da jetzt noch ein Aber reinkloppen? Das ist toll, das kann ich nicht gut und versuche das mehr. Aber mir ist Ehrlichkeit dennoch wichtiger, weil das dann wieder die Basis für Vertrauen ist und für sich wohlfühlen und so.
Aber habe ich ja schon gesagt, also damals habe ich das schon gesagt, ich finde, es gibt Momente, wo man ehrlich sein muss und wissen muss, dass die Basis Ehrlichkeit ist. Ich finde, es gibt aber im Höflichkeitsbereich Punkte, wo man nicht ehrlich sein muss, wo ich das eher unhöflich finde, beziehungsweise egoistisch, ehrlich sein zu wollen, weißt du? Also zum Beispiel steht mir die Hose. What the fuck?
Ja, ist ja auch wurscht. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Ich habe gerade viel, oh, darüber können wir auch irgendwann sprechen, sehr viel Hochzeitssendungen gesehen aus Gründen. Und meine Schwester hat geheiratet, wir sind auf diversen Hochzeiten eingeladen.
Eben, wollte ich gerade sagen, hast du das jetzt quasi...
Ich habe ein paar Sachen für uns klar gemacht. und habe Married at First Sight gesehen, das gibt's in Deutschland auch, ne, wo Leute sich... Ja, ich
hatte mal Durchfall und da habe ich den ganzen Sonntag geguckt. Das ist Liebe auf den ersten Blick, wo die
ganz
direkt
genau
heiraten,
ja,
nachdem
ja, es ist in Deutschland wirklich. Ich habe erst die deutschen Sachen gesehen und danach jetzt australisch, weil man kann das auf Join gucken, wenn du mal willst. Und da ist es aber, die haben so eine ganz beschissene Challenge, wo die sich gegenseitig äußerlich bewerten müssen. Die kriegen irgendwie Fotos von allen Teilnehmern und sollen die Teilnehmerinnen für die Männer und Teilnehmer für die Frauen und die sollen die nach Schönheit bewerten und danach ihre eigene Frau in diese von 1 bis 10 hinlegen. Und das bringt dich natürlich immer irgendwie in merkwürdige Situationen, weil what are the odds, dass die eigene Frau jetzt wirklich auch objektiv betrachtet die heißeste ist von allen. Und da, Höflichkeit, neigen Männer oft dazu, I'm gonna be brutally honest. Und allein das ist schon falsch, dieses brutally honest, weil genau, da sind dann auch Psychologen, die das einordnen und die sagen auch, aber why be, also warum brutally sein? Warum nicht eine höfliche Variante von Honesty oder eben Höflichkeit? Und da wird genau dieser Spalt klar. Klar, man könnte sagen, ja, ich finde die Kylie aber heißer. Du bist eigentlich nicht mein Typ, aber du bist ein guter Mensch trotzdem. Und die bei der 5 einordnen, was die Frauen jedes Mal wahnsinnig traurig macht und unsicher und so weiter und so fort. Oder man ist eben höflich und sagt, für mich bist du aus vielen Gründen von innen und von außen die Nummer 1 oder so.
Die Frauen machen das aber auch, oder was?
Ja, die machen es alle nicht besonders gut. Die Frauen neigen mehr dazu zu sagen, ich fühle mich dir verbunden oder ich möchte mich dir verbunden fühlen, deswegen kommst du auf die 1. Und Männer reden sich dann genau mit meiner geliebten Ehrlichkeit raus und sagen, ja, ich werde einfach brutal ehrlich sein und sind dann eben eigentlich nur brutal
über und die vor Ehrlichkeit. Allem, also darin regen mich super viele Sachen auf. Warum sind TV-MacherInnen scheiße? Also das ist einfach, das ist nur um Aufmerksamkeit.
Ja, die allein das Spiel, sich das auszudenken.
Brutal ist es eigentlich hauptsächlich von den Leuten, die es machen und das verurteile ich sehr scharf.
Ja.
Und dann, ich kenne das von früher, dieses, dass Typen, vornehmlich Typen, in den 90ern halt auch immer, damals Pamela Anderson, Baywatch oder so, und dann die Pamela, die ist so heiß. Und dann immer quasi die Ramona, aber aus allen. Und dann die Pamela ist viel heißer als du. Und man damals, ich dachte damals schon immer, was für ein Honk musst du sein, dass du irgendwie, weißt du, vor allem denkt man immer, oh, okay, also warte, wir fangen nochmal von vorne an. Geh du jetzt erstmal vor den Spiegel und dann fangen wir mit deiner eigenen, so diese Idee, dass er so die Wahl hätte zwischen Pamela und Ramona. Man denkt, beides ist nicht richtig, mein Freund, bitte. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie du sagst, dass Ramona dann unfassbar traurig ist, weil sie ist halt nicht die Pamela und sie hat halt nicht die Hupen und so. Und dass Männer oft sich so, wie du sagst, dieses harte Urteil erlauben und Frauen sich so beurteilen lassen müssen, was meiner Meinung nach eben immer noch dazu führt, dass Frauen sich genau darauf einlassen und emotional davon beeinträchtigt sind, weil es ihnen hinterher schlechter geht als vorher. Das muss aufhören. Ich möchte das einmal an dieser Stelle so klar gesagt haben.
Wobei das in der Sendung ja auch andersrum funktioniert. Also es müssen immer beide Partner machen. Also
ja,
du hast
weil
vollkommen
jetzt
recht,
2022 ist das auch so rum. Aber in der Realität, finde ich, ist es oft, habe ich so beobachtet, dass es eben oft immer noch so ist, dass, wie du sagst, die Männer das machen und die Männer auch brutal ehrlich sind. Wie oft fällt, ich weiß nicht, ob immer noch, ich hoffe nicht, aber früher fiel super oft immer so, die würde ich aber nicht von der Bettkante stoßen. So als würde die jemals auf der Bettkante sitzen. Come on, please. Und Frauen das aber nicht machen oder nicht sagen. War zumindest damals so. Kann ja sein, dass das heute emanzipiert ist, dann ist es fein.
Werbung.
Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes. Ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach, glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege, das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück zu unterstützen mit Geruch.
Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein. Jo. Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbenwald. Und da wird auch jedes Produkt produziert. Ah, ja, cool. Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den, nee, warte mal, dass so Düfte wie Zitrone, das weiß man ja auch, dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles das Wohlbefinden, ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, B-A-K-U-24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was?
Kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Keine Werbung mehr.
Mich, aber in allen anderen Fällen.
Ich glaube, dass es schon auch daran liegt, dass Frauen generell mehr auf Höflichkeit getriezt wurden oder vielleicht eben auch emotionaler sind, um eben diesen Unterschied im Kopf zu machen zwischen, ich habe die Wahl zwischen brutally honest sein oder zwischen, ich muss dem ja nicht wehtun oder ich kann es zumindest von einer anderen Seite betrachten. Man muss ja noch nicht mal lügen. Du kannst ja diese Linie, diese Liste von 1 bis 10 ja auch so legen, mit wem komme ich am besten klar oder so. Man hat ja eine Hand.
Aber weißt du, es spielt sich für mich in so einem absurden Bereich ab, weil ich kann ja immer sagen, Ryan Gosling, haben wir ja auch schon mal gesagt, den würde ich nicht...
Okay. Nicht von der Bettkarte stoßen.
Ryan Gosling. Wer soll denn, also verstehst du, die Wertung ist ja immer so, dass du automatisch schlechter aussiehst, weil Ryan Gosling ist halt Ryan Gosling und er ist ja nicht umsonst Ryan Gosling. Also dann zu deinem Freund oder was auch immer, selbst zu einem Bekannten ist mir egal, du musst nur nicht mal in einer Beziehung zu diesem und dann mal sagen, der ist aber besser als du.
Die wenigsten Menschen haben auch die Wahl zwischen Pamela Anderson und Ramona. Aber Tommy Lee Jones zum Beispiel hatte die Wahl zwischen Ramona und Pamela und hat sich für Pamela entschieden.
Ich habe ja mit sehr vielen Männern studiert. Ich habe ja mehr so...
Hey, du bist ja Technikjournalist.
Ja, ich bin ja Technikjournalistin. Wobei in meinem Jahrgang, das muss ich hier auch nochmal sagen, war es schon halb. Da war es nicht mehr ganz so skurril, dass da Frauen dabei waren. Aber davor eben schon immer noch mehr Männer als Frauen. Sehr viel mehr Männer als Frauen. Und... da ist es eben auch so, dass wenn du mal in so reinen Männergruppen bist und Männer irgendwann vergessen, dass du quasi eine Frau bist, was schnell passiert, wenn, sagen wir mal, 7 Männer und eine Frau zusammen rumhängen. Ich habe einfach auch diese ganzen Beurteilungen und Gespräche live miterlebt und wie da schon so Mitte 20-jährige, bierbäuchige, im Ansatz Glatze habende Typen auf so einem Campus sitzen und über vorbeigehendes Frauenmaterial reden, denkt man einfach so, Alter. Ja. Wenige von euch sind in der Position.
Aber vielleicht wird das bei denen im Kopf auch differenziert. Die wissen wahrscheinlich selber, dass sie nicht eine davon von der Bettkante stoßen könnten, weil keine sich auf die Bettkante setzen würde. Vielleicht ist das wie so ein Videospiel für Männer.
Das mit dem Videospiel, also ich würde auch denken, ich fände es komisch, wenn Typen da sitzen und denken, wenn eine Frau vorbeikommt, ist quasi ein Videospiel. Aber ich fand, du hast es so süß gesagt, dass ich das jetzt mal durchgehen lassen will.
Wow, das ist passiv-aggressiv und überhaupt das geht und leicht. Nee, beides. Es ist sowohl, das war nicht so gut, Sarah, aber es war niedlich dargestellt. Nee,
überhaupt nicht. Ich fand das eine ganz süße Vorstellung, dass das für Männer auf einmal so eine Synapse dann raushüpft und die denken so, ja, weiß ich, aber ist wie Videospiel. Das fand ich von der Vorstellung
aber
her.
Aber macht das nicht ein bisschen Sinn?
Doch, deswegen sage ich, okay, da bin ich voll fein damit. Ich war gar nicht passiv-aggressiv.
Das Nein, das hab ich dir nur so freundschaftlich unterstellt. Du hast gesagt, du lässt es mir durchgehen. Das fühlte sich ein bisschen an wie. Nein, aber du hast
Schule.
Vielleicht lass uns noch zurückzukommen, ganz schnell, um die Höflichkeit, Ehrlichkeit abzuschließen, weil ich quasi da erst gemerkt habe, also meinen eigenen Fehler, dass Ehrlichkeit nicht immer das Nonplusultra ist, zumal ich schon sehr damit beschäftigt bin, Ehrlichkeit irgendwie in meiner Form von Höflichkeit zu verpacken oder liebevoll, aber es stimmt schon. Also es wäre die größere Stärke, manchmal das zu übergehen und im Sinne des anderen zu handeln. Also es entweder schöner zu verpacken oder so, weil eben schon dieses, mich hat das brutally honest so gekriegt, weil dieser Typ, auch so ein Texaner-Riesendude, eine kleine unsichere Frau, da denke ich auch schon, aber niemand muss brutally honest sein, wenn da offensichtlich nicht ein Opfer, aber jemand ist, der leicht zu verletzen ist. Und ich mochte das so zu durchblicken, weil mein erster Gedanke war, ja man, brutally honest, go for it, bis ich selber merkte, naja, aber schon das Wort impliziert, dass es wehtun wird und es gibt gar keinen Grund, vorsätzlich jemanden wehzutun. Und da peilte ich erst, ah ja, stimmt, das ist gar nicht, also es ist trotzdem eine Tugend, die mir am wichtigsten ist, aber auch da muss man irgendwie aufpassen. Und ja. Höflichkeit ist, da sind wir so reingekommen, steht aber über Ehrlichkeit und damit bin ich nicht so glücklich.
Für ich viele schon, Menschen tatsächlich, weil ich finde, also das ist ja auch nachgewiesen, dass man, ich habe die Zahl vergessen, dass man eigentlich von Notlügen zusammengehalten wird. Wir lügen ja den Tag über, die ganze Zeit wegen irgendwas, wie geht's gut, da geht's meistens schon los. Genau, aber ich finde, oder wenn irgendwelche Fragen gestellt werden oder wenn man im Alltag auf jemanden trifft, ich finde, da ist Höflichkeit total wichtig und auch schön. Ich meine, wir leben in einer Stadt wie Berlin, wo Höflichkeit nun offenbar sehr weit unten steht auf der Liste.
Zumindest.
Und das finde ich total bedenklich, weil ich finde, dass es gar keinen Spaß macht, mit Leuten die ganze Zeit zu tun zu haben, die halt schlechte Laune haben und sich an dir auslassen wollen. Das kann man für ehrlich halten, ich finde es aber scheiße. Also soll der andere sich zusammenreißen
aber
oder die andere?
Das ist eine Bewertung von dir.
Nee, überhaupt nicht.
Das heißt ja nicht immer, dass es dem anderen scheiße geht und er es an dir auslässt, sondern ich glaube, da ist Berlin auch nochmal ein Problemchen, ehrlich gesagt, weil wir, das ist wirklich so ein bisschen genetisch bei uns. Also es hat gar nicht immer.
Nee, ich finde das auch ein bisschen deutsch, weil bei uns ist ja schon immer so, die Amerikaner, die sind so oberflächlich. Und bei uns, das ist wenigstens ehrlich, das habe ich schon so oft gehört. Dann denke ich so, ja, aber weißt du, ich will lieber oberflächlich freundlich behandelt werden mit Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe in meinem Leben.
Da muss man vielleicht noch
als immer angeranzt werden im Supermarkt, egal wo ich hingehe. Das ist auch nicht nur in Berlin so, das beobachtet man häufiger. Weil das dann offenbar ehrlicher ist. Ich brauche diese Form und was habe ich davon? Ich brauche diese Form der Ehrlichkeit zum Beispiel nicht und denke so, hey, das ist, wie du sagst, das Schmiermittel. Ich glaube, dass das irgendwie angenehmer ist, in der Gesellschaft zusammenzuleben und einen guten Ton miteinander zu haben, einfach. Im Privaten, in persönlichen Beziehungen, wo es darum geht, dass man wirklich auch sich ein Stück weit offen machen muss, damit eine Beziehung sich vertiefen kann oder man sich weiterentwickeln kann oder was auch immer, davon rede ich ja gar nicht. Aber erstmal bin ich so im Alltag und auch ansonsten finde ich höflich, es ist mega geil einfach. Ich liebe höfliche Menschen.
Ja, ich bin da nur so hin und her gerissen. Also mir geht es eigentlich auch so, ich merke, dass ich das gleiche Bedürfnis habe wie dir und ich mag auch das Gefühl von Schmiermittel. Aber manchmal denke ich so, nee, jetzt glübscht das alles so. Jetzt, dann fühlt es sich auch irgendwie glübschig an, wie Schmiermittel. Und dann denke ich, oh, können wir kurz zum Punkt kommen. Aber du hast recht, es macht auch Sinn zu differenzieren zwischen der Wertigkeit, also die Wertigkeit der Menschen oder dein Gegenüber. Und da bin ich manchmal wahnsinnig deutsch und manchmal anders. Also ich neige auch dazu, da muss ich mir richtig auf die Finger fassen, hauen, immer so Kleinkram zu kritisieren. So, weißt du, mir kam neulich im Park eine Fahrradfahrerin entgegen, deren Licht wie so ein fieses Autolicht so krass eingestellt war, dass ich wirklich wie so ein Vampir, okay, das ist nicht passiert, aber dass man so weggucken muss und so richtig theatralisch
die Hände. Schon.
Ein Teil von mir ist wirklich zerbröselt, weil ich viel im Dunkeln lebe. Weißt du, und ich hatte sofort den Impuls, richtig deutsch zu sein und zu sagen, das muss doch nicht sein, hier kann ja keiner mehr geradeaus kicken, was soll denn das kann man so, aber da war die auch schon an mir vorbei und ein Teil von mir, wie du dir vielleicht denken kannst, war bereit, sich nochmal umzudrehen, hinterherzulaufen, um sie darauf hinzuweisen, dass ihr Licht zu stark ist. Und da dachte ich auch, ey, reiß dich mal zusammen, das bringt ja niemanden was. Ich allein habe mindestens eine Minute Erregung, die komplett unnötig ist. Ich bin ja gar nicht blind geworden und ich bin ja auch gar nicht zu Sand zerstäubt. Und das ist so ein ganz klassischer Sarah-Mechanismus, hinzugehen und darauf hinzuweisen, dass das hier aber falsch ist. Und das ist richtig, ich weiß, dass es hart unsympathisch ist. Und da kann ich so ein bisschen Selfcare draus ziehen, indem ich einfach Fresse halten. Weißt du, mein neues Mantra ist Fresse halten. Auch schwierig für jemanden wie mich. Aber ich muss das lernen. Also vor allem in solchen Situationen.
Du wirst
dann
Hausmeisterin.
Auch.
Du wirst deutsche Hausmeisterin.
Ich wäre eine richtig gute Hausmeisterin, wirklich. Und dann hätte ich auch so einen Saugroboter, über den wir gesprochen haben. Also das nehme ich mir vor, das besser auszubalancieren. Mein Bedürfnis nach Ehrlichkeit und mein gleichzeitiges Bedürfnis nach Höflichkeit.
Aber wenn es dir hilft, ich habe auch diese Tendenz an mir festgestellt und ich vermute, entweder es sind die Belastungen unserer Zeit.
Das ist ADS-Kasten, ich sag's dir.
Psst. Oder oder
hast du große Angst davor, dass du das vielleicht hast?
Oder es ist das Alter. Ich bin noch mal baden gewesen und es gibt ja sehr viele FKK-Strände in und um Berlin und ich war an einem See, wo das nicht der Fall ist und aber trotzdem morgens um 10 mir schon 3 nackte Frauen entgegenkam und ich habe richtig gemerkt, dass ich auch so sagen will, das ist hier aber verboten.
By
bitte,
law.
Bitte was an ziehen, das ist und mich in quasi so einen innerlichen Dialog mit diesen Frauen begebe, bis ich irgendwie dachte, oh, bitte reiß dich zusammen, es geht dich gar nichts an, es interessiert dich nicht, guck nicht hin, was ist mit dir, du darfst nicht anfangen so zu werden, dass du dich so in das Leben anderer Leute einmischst, weil du dich so belästigt fühlst, wenn 10 Meter jemand neben dir steht, der nackt ist. Ich meine, dann musst du einfach aus Berlin wegziehen. Ja, also,
ja, aber das ist eine tolle Eigenschaft von dir, dass du zumindest währenddessen schon weißt, ich gehe in eine falsche Richtung.
Ja, und ich war direkt so, lass es los. Du hast ein Bikini an, alles ist in Ordnung, lass es los. Und das ist so, dass ich echt dachte, oh, krass, weil man ja früher oft als junger Mensch zum Beispiel vor älteren Herren auf Bürgersteigen stand, die dann geschrieben haben, jetzt haben wir hier einen Fuß weg, wenn man mit dem Fahrrad da lang gefahren ist und dachte, Gott, wann ist der Moment, wo man so wird und kein Life mehr hat und alles zu spät ist? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich vielleicht dieser alte Mann, der auf Bürgersteigen steht und dann so sagt, das ist so.
Das hängt davon ab, finde ich, was dich daran gestört hat. Hat dich gestört, dass sie es machen, obwohl
dass etwas
nicht der
getan
Ort ist?
Wird, was man nicht machen darf.
Also die stören nicht die nackten Körper.
Nein.
Okay. Ah ja, genau. Ja, aber dann bist du im Grunde auch ein bisschen wie das Polizeiauto, auf dem draufsteht, prohibited by law.
It's against the law.
Ja, Mann.
Vielleicht sollte ich mir das auch aufs Auto kleben.
Ich liebe ja, ich habe gerade überlegt, ob mich das stören würde und ich habe festgestellt, dass ich, weil auch ich war nicht baden, aber ich lag in der Nähe von Menschen, die gebadet haben. Für mich gibt es keinen Grund zu baden. Es müssen wirklich 1000 Grad sein, dass ich denke, na komm, rein in die Plörre. Gott. Und dann darf es auch kein, ich bin da schon wie so eine Omi, da darf keine Natur sein. Das muss Wasser, nur Wasser und nichts zum Reintreten und kein Krebs und auch bitte kein Blatt da unten.
Brauchst Badeschuhe?
Ich habe Badeschuhe. Ja, und gleichzeitig bin ich, ja, aber das hilft immer noch nicht, weil manchmal sind da auch Sachen an den Beinen. Aber ich habe viele nackte Menschen baden gesehen. Im Osten, da stand nicht FKK, aber das liebe ich am Ossi, dass er denkt, ja, ist doch egal, ich mach's einfach. Und ich mag das gern, weil mein Körperbild besser funktioniert mit anderen Menschen, weil auch ich kenne nackte Körper nur aus Filmen und auch, also und die 2, 3, die bei mir wohnen, also eigentlich wohnt nur ein nackter Körper bei mir, und habe überhaupt gar kein gutes Bild dafür, wie sehen normale Menschen aus, die keinen Sport machen oder die sich um ihr Aussehen weniger scheren als die Leute bei Instagram. Und da fühle ich mich immer ganz wohl und ich fühle mich selber nicht auf Kosten von denen, sondern ich sehe, ah, mein Körper ist ähnlich wie deiner und das ist augenscheinlich ein durchschnittlicher Körper. Ich fühle mich dann normaler, weniger instagrammig und so.
Das hast du ja auch schon mal mit Britney Spears und Cellulite gesagt. Ich finde das total lustig, dass du offenbar immer vergewissert werden musst, dass andere Leute auch nicht perfekt sind.
Ja, das ist wirklich ein Ding bei mir.
Und das ist ja ein Stoff von einem Millimeter. Also, dass der Stoff, der da drumrum wäre, quasi dir nicht dasselbe vermittelt wie das Nackte, weißt du? Weil die Figur sieht man ja auch im Bikini. Also, dass normale Leute normale Figuren haben, dafür muss man ja nur nicht komplett nackt sein. Es sei denn, mal, wir wissen, so was der Lauf der Zeit mit Brüsten machen kann oder so. Aber ansonsten, also braucht man es ja.
Nee, man bräuchte es nicht. Aber ich mag dann irgendwie, ich kriege immer ein warmes Gefühl im Bauch, weil ich denke, weil ich mag, dass die das machen, dass denen das egal ist. Ich habe dann sofort Liebe für nackte Menschen, weil denen ihr Aussehen nicht so wichtig ist und vielleicht bin ich sogar ein bisschen neidisch, wobei ich eigentlich in einem okayen Level bin, von wie wichtig mir mein Aussehen ist. Mich stresst das so sehr, dass es mir immer weniger wichtig wird, damit es mich nicht so stresst. Du hast recht, ein Bikini ändert nicht viel, aber dennoch, so eine Scham sieht man ja nun auch super selten. Alleine Schambehaarung und auch die verschiedenen...
Bin ich froh drum, ehrlich gesagt. Also, wenn ich das sehen wollen würde, würde ich vielleicht aktiv auf die Leute zugehen. Ansonsten finde ich...
Und hingehen und sagen, entschuldigen Sie, könnten Sie kurz die Scham zeigen?
Es ist ja schon die Frage, wo fängt deine Freiheit an und wo hört die Freiheit des anderen auf und wo fängt deine an? Und ich finde, auch da ist ja, dass jemand das Gefühl hat, er möchte nackt sein, so präsent und wird so quasi nach vorne getragen, ich weiß gar nicht, sagen,
jetzt nach unten getragen,
die richtige Wortwahl zu finden, dass man automatisch sagt, dass alle anderen müssen das aber auch so sehen wollen. Ich finde es auch, was du sagst, ist schon, im Westen ist ja ein bisschen anders mit der FKK-Kultur. Ne? Das sind ja die Nugget ein bisschen gerade, also schwierig. Und ich finde das auch geil, dass das hier nicht so ein schambehaftetes Thema ist und dass die Leute einfach sagen, ja, gehört nackt baden, ist doch cool und so. Ich auch wahnsinnig viel lockerer damit geworden bin. Aber ich muss sagen, die ersten Sommers in Berlin, wo ich irgendwie gerade in so ein Schnitzelbrötchen gebissen habe und dann einfach eine nackte Frau mit zwei Cornettos in der Hand auf mich zukam und man dachte so, das ist so absurd jetzt insgesamt alles als Bild, dass ich erstmal so zwei Sommers wirklich brauchte, um zu denken, ah ja, alles klar, das kann also jetzt quasi jederzeit, damit muss man rechnen. Da habe ich lange drüber nachgedacht, warum jetzt zum Beispiel jemand in so einem vollen Freibad zwei Cornettos holen möchte, nackt. Und das quasi das Wichtigste für diese Person ja offensichtlich ist. Sonst würde sie sich ja schnell was überziehen, was jetzt auch kein Problem wäre.
Oder es ist eben überhaupt nicht das
Wichtigste.
Oder es ist
überhaupt nicht wichtig, kann auch sein. Ich habe nicht gefragt.
Also ja, die Frage ist natürlich, die Intention, geht man hin, um zu sagen, mit einer Aussage, will man sagen, ich kann jederzeit auch nackt zwei Cornetto essen, tragen, kaufen, von A nach B zu transportieren. Oder ist derjenige so wenig mit sich und seinem Körper beschäftigt, dass er gar nicht darüber nachdenkt, dass das... andere Leute merkwürdig finden könnten, weil dann fände ich es irgendwie geil.
Ja, aber man lebt ja immer noch mit anderen Leuten. Ja, weißt du, was ich meine?
Schon. Stichwort Höflichkeit.
Du kannst jetzt höflich, nicht hier in Berlin rausgehen und sagen, Leute, ich bin nackt, aber ich wollte trotzdem kurz Sushi essen gehen.
Nee, aber das ist dann wiederum auch tatsächlich verboten. Das ist, ja, glaube ich, Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Genau, aber da nicht. Und jetzt aber leben Leute das? Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt wirklich
finden soll. Es ist super philosophisch, weil ich weiß auch nicht, wie man es finden soll. Nee. Weil auf der einen Seite, es ist nun mal jeder von uns sieht so aus unter den Klamotten. Warum sollte derjenige... Ich habe ein ähnliches Problem mit stillenden Müttern. Ich verstehe, dass Kinder gestillt werden müssen und ich habe damit wirklich eigentlich überhaupt kein Problem, aber ich sehe, dass andere Leute ein Problem damit haben. Und ich hatte auch mal einen Moment, wo ich irgendwas gegessen habe und wirklich an einem sehr, sehr nahen, also wir reden dann von einem Meter Entfernung, kommt halt eine Brust und ein Kind. Und ich war komplett hin und her gerissen, weil ich dachte, naja, aber eigentlich stört es mich gar nicht. Es ist nur eine Brust, es ist ja nicht eklig, es ist nur eine Brust. Aber es ist auch was etwas sehr Intimes und das findet mir jetzt zu nah an meinem intimen Essen statt und bin da auch, weiß immer nicht richtig, wie ich es finden soll. Wenn es doch die Möglichkeit gibt, in einem Wickelraum zu stillen, sollte man da oder nicht? Oder sollte man nicht auf der anderen Seite denken, aber es ist doch das Natürlichste der Welt. Ich esse hier und dieses Baby isst auch hier.
Ja. So, da ist es ja auch so und ich glaube, wenn du als Mutter, glaube ich, immer im Stillraum sitzt, wenn du stillen musst, dann machst du halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel in deinem Life auf absehbare Zeit, außer irgendwo zu sitzen, wo du halt alleine sitzt.
Meistens ist man ja auch zu Hause. Die Frage ist, muss man dann im Restaurant sein? Andererseits denn
ja,
die Mutter muss
nicht?
Auch was...
Warum darfst du nicht in einem Restaurant sein? Ne?
Ich bin da voll d'accord, merke aber, dass ich auch da trotzdem an so Grenzen stoße und merke, super natürlich ist es für mich nicht. Mein Kopf macht schon irgendwie ein Aber und denkt, warte mal, vielleicht wegen dem intimen Teil. Man sieht eben Brüste und auch Schambereiche so gut wie nie. Alles andere siehst du immer irgendwie, über Instagram am Strand. Ja. Aber das sind so die zwei Körperregionen, die man so gut wie nie sieht. Und dann ist man überrascht, wenn man sie sieht.
Also bei den Müttern, unabhängig davon, dass man natürlich trotzdem irgendwie erstmal befremden oder so empfinden kann, das verstehe ich durchaus auch. Aber da finde ich es irgendwie geil, dass Mütter sich diese Räume so erobert haben.
Ja,
weißt du, weil das
auch.
Das kommt einfach aus einer ganz... Das war früher nicht denkbar und so. Und ich finde das super, dass das jetzt möglich ist. Diskutiert wird auf jeden Fall mal. Müssen ja trotzdem nicht dann alle einer Meinung sein. Aber vielleicht ist es beim Nacktsein irgendwie genauso. Vielleicht haben wir uns da jetzt so lange angestellt. Vielleicht ist es einfach cool und alle nackt sind. Ich habe keine Ahnung. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich es eigentlich schöner finde, wenn Leute was anhaben. Kann aber auch sein, Das ist...
Aber versuch mal zu sagen, warum. Könntest du...
Wollte ich sagen. Es kann, glaube ich, sein, dass es daher kommt, dass ich einfach so erzogen wurde. Dass es einfach nicht, dass es das bei uns nicht gab. Dass Nacktheit was sehr Privates ist. Mhm. Und ich ja, wie du weißt, Privatheit auch total liebe und cool finde. Und das auch den Körper betrifft zum Beispiel. Mhm. Und ich aber auch zum Beispiel das nicht von anderen wissen will. Es ist wie, als würdest du mir ungefragt direkt all deine Geheimnisse zeigen. Wie gesagt, vielleicht sind es gar keine Geheimnisse, aber es sind so Sachen, wo ich denke...
Ist ein bisschen übergriffig,
Gefühl. Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Bis die Frau mit den zwei Cornettos, das kam mir... Aber Badelatschen hatte sie an, es war auch wahnsinnig irritierend.
Nein, das macht Sinn. Heißer Sand, total Sinn. Wenn ich nackt im Sommer unterwegs wäre, hätte ich immer meine Badeschuhe
Ist es total prüde von mir, aber ich finde es irgendwie... es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe echt viel darüber nachgedacht.
Nee, bei mir war es so, dass wir waren jetzt nicht zusammen nackt, wenn es keinen Grund gab in meiner Familie. Aber beim Baden war vollkommen klar, dass wir nackt sind. Und meine Eltern sind auch lange zu Hause, wenn sie gerade, also sie hatten immer was an, aber wenn man eben nackt war, haben sie sich nicht erst schnell angezogen, sondern sind dann eben nackt dahin gegangen, wo die Klamotten sind und sind so vor mir rumgeturnt. Ich habe mal 2 Wochen als Erwachsene bei meiner Mutter gelebt, in der Phase, in der meine Depression oder Angststörung, was immer es eigentlich überhaupt ist, super fresh war, wo ich wirklich jemanden brauchte, wo ich wohne, nur vorsichtshalber, damit ich keinen Mist mache. Und da fand meine Mutter, das war ein bisschen übergriffig, eine gute Idee, man kann doch immer noch nackt laufen. Ich lag also im Bett und sie kam aus der Dusche und tanzte auch so extra so vor mir rum. Und da weiß ich, dass ich so war, wow, und ich konnte es nicht fassen, weil ich gleichzeitig denke, aber ist doch kein Problem, ist ja meine Mutter und ich weiß auch, wie die aussieht. Nichts daran ekelt mich ernsthaft und dennoch fand ich es wirklich übergriffig und da haben wir uns gestritten, weil sie fand das nicht. Sie meinte aber, warum denn? Das ist ja nur ein Körper und ich konnte dagegen kaum argumentieren, außer dass ich in einer seelisch fragilen Verfassung war und mich das einfach auf eine übergriffige Art überfordert hat, dass meine Mutter, hi, guck mal, die hat auch lange so Sachen gefragt wie, sag mal, kann ich mal deine Schamhaare sehen? Einfach, weil sie interessiert war an dem Körper ihrer Tochter. I get it. Und ich kam dann aber schnell in so einen Moment, wo ich dachte, nee, das möchte ich gerne irgendwie nicht mehr mit dir teilen. Also ich verstehe auch die andere Seite. Es ist schwierig, es ist philosophisch und hat auch viel mit Scham zu tun und Scham hat ja auch Berechtigung, aber an manchen Stellen eben nicht. Ja, müssen wir vielleicht nochmal nackig drauf rumkauen.
Ja, also
würde es dir helfen, wenn ich dir viel nackte Fotos von mir schicke?
Überhaupt nicht.
In so alltäglichen Situationen?
Nee, bitte nicht. Also bei uns war Nacktheit tatsächlich immer, eigentlich ist es kein Problem, ich komme aus einer meine Familie hat da keinen Aufhebens drum gemacht, das war wirklich nicht ein Thema. Deswegen, ich habe gar nichts so an sich gegen nackte Köpfe, fand das auch immer sehr natürlich. Aber bei uns galt halt immer, wenn man rausgeht, zieht man sich halt was an.
Ja,
und das finde ich irgendwie, also nach wie vor ist es so ein Prinzip, wo ich erst hier, wo das hart auf die Probe gestellt wurde, so, nee, warte, man geht raus, man sieht nichts an, dann muss ich erstmal...
Das ist ja auch noch nicht so oft eine Sache.
Das ist irgendwie, es ist anders.
Aber ich meine, wo fängt denn bei euch Rausgehen an? Weil das ist ja das
Ding. Rausgehen, wenn man rausgeht, fängt das an.
Ja, aber meine Mutter ist innerhalb der Wohnung nackt rumgehüpft. Man könnte sagen, wenn man nackt aus dem Bad rauskommt, wäre da auch ein guter Moment gewesen. Ich weiß nicht, ich war auch augenscheinlich ist, da haben wir das noch nicht fertig gefühlt und fertig
Es ist gedacht. Aber auf jeden Fall lustig, bei deiner tanzenden nackten Mutter musste ich gerade denken, dass man, manchmal kann man doch zum Beispiel bei Nachbarn oder so, sieht man doch, dass Leute so nackt durch die Wohnung gehen oder so, ne? Und dann frage ich mich immer, lustig, was machen die jetzt? Also hatten die zum Beispiel dann gerade Sex oder räumen die auf? Und manchmal sieht man aber auch Leute putzen oder so. Neulich habe ich den Nachbarn gesehen und der hat da was geputzt und dann denkt man ja so, echt? Leute putzen nackt, was ist denn da los? Da bleibe ich gleich mal dran und gucke, wie das weitergeht und so. Und dann ist es total lustig, weil ich glaube, manchmal passiert einem das zu Hause auch. Weißt du, dass man zum Beispiel, meine Vorstellung ist dann immer, der kommt eigentlich aus der Dusche und wollte sich was anziehen, hat gesehen, ach Mist, habe ich da heute Morgen den Kaffee verschüttet, Riesenfleck, das putze ich mal kurz weg. Und dann ist man halt aus Versehen nackt und putzt auch, aber man putzt halt eigentlich nicht nackt und so. Genau, also das mache ich, wenn
mein
ich
Mann
viel Zeit habe.
Mein Mann malert nackt. Es macht schon Sinn, du hast dann halt nirgendwo Farbe. Also an den Klamotten. Ich finde,
aber dafür
ich
hat man noch Malerklamotten.
Ja, aber es ist super niedlich. Ja, aber das ist nachhaltiger.
Die Farbe geht doch super schlecht ab. Nee, so Malerklamotten werden doch nie gewaschen. Da ist einfach, deswegen sind die doch immer voll mit so 18 Farbschichten.
Neulich hat er sich, es gibt doch diese Tatortreiniger-Anzüge im Baumarkt.
Die sind nicht so gut,
weil
ich glaube, die sind aus Plastik. Richtig?
Nee, die...
Oder aus diesem weißen Vlies.
Ja, aus Vlies. Nee, ja, die kann man mehrfach benutzen, aber naja, mein Mann ist da nackt da drin. Das ist auch ein bisschen niedlich, weil die sind auch ein bisschen durchsichtig. Es wird was Sexuelles, merke ich.
Und die Zeit ist jetzt auch um. Und ich denke, auf dieser nackten Note wollen wir heute mal enden.
So, Happy Schule war ein erster guter erster Schultag für mich.
Wieso? Aber dass wir jetzt mit nackt enden, können wir damit leben?
Ich kann wahnsinnig gut damit leben. Du kannst doch nicht besser enden als mit nackt.
Das stimmt. Ich wollte eigentlich auch am Anfang behaupten, dass wir deshalb den Podcast, dass der ohne Bild ist, weil wir immer nackt sind. Aber also als Verkaufsargument irgendwie.
Don't trigger me. Ich könnte jederzeit hier nackt sitzen neben dir. Das würde dich so hart. Naja, nur um dich zu ärgern, ehrlich gesagt. Also ich würde mich nicht wohl genug fühlen, auch neben dir finde ich es ein bisschen schwierig mit den 8 Meter langen Beinen und so. Ich finde das ehrlich gesagt
aber gut, dass du dich unwohl genug fühlst, dass du einfach angezogen bleibst.
Ja, ich muss nicht nackt sein, so ist auch nicht. Aber ich denke, wir sollten jetzt wirklich damit aufhören. Vielleicht reden wir nächste Woche nochmal drüber.
Ich bin gespannt, was du dazu für Nachrichten bekommst. Das werden ja wahrscheinlich viele sein.
Hoffentlich super viele Nacktbilder. Oh nein! Oh Gott, lieber nicht. So, tschüssi!
Tschüss!